Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Herzlich willkommen zum Serienjunkies-Podcast, diesmal zur 5. Folge der 2. Staffel von House of the Dragon, die den Titel Regent oder auf Deutsch Regent trägt. Ich bin euer Moderator Bjarne und mit mir in der Leitung ist die liebe Hanna. Hallo.
Moin moin, Hanna hier.
Ja, wir sind diesmal auch nur zu zweit, da der liebe Adam seinen Dienst bei der Newswatch nachgeht. Also es hat einfach redaktionstechnische Gründe, dass er heute fehlt. Und es kann auch sein, wenn ihr bei mir im Hintergrund ab und zu mal Geräusche hört. Es liegt einfach daran, dass wir auch als Redaktion einen Termin in Hamburg haben. Und es klingt vielleicht so, als ob ich in einem Auto aufnehme, auf einem Pennyparkplatz in der Nähe von Hamburg, weil ich dort so ein bisschen Internet gefunden habe. Das klingt so, weil es so ist. Also vielleicht kriegt ihr ein bisschen Atmosphäre.
Genau, nicht gesponsert, leider.
Ja, aber Hot D macht es uns auch nicht so leicht mit den wöchentlichen Besprechungen, Hanna, denn die neue Folge ist ja wieder mehr als eine Stunde lang. Also ja, es kann sein, dass wir jetzt nicht mehr jede Kleinigkeit besprechen können, nicht mehr jeden Streit zwischen Kristen und Alicent, aber es wird, glaube ich, trotzdem eine gute Folge. Eigentlich hätte ich auch sehr gern mit dir über den Zitronen-Lifehack gegen blutige Schwerter gesprochen, aber ja. Schickt uns gern dazu eure Hausmittel. Oder Hanna, was haben wir so eigentlich an Zuschriften noch bekommen?
Genau, ich sehe gerade so DIY-Videos, ne? Ist Zitrone besser als Limette, ne? Was benutzen wir? Ja, ein bisschen spooky. Genau, wir haben wahnsinnig viel Feedback bekommen und ich würde mal sagen, dass eigentlich das Gros sich darauf beschränkte, Rhaenys gegen Vaega, also die alte Frage, die große Frage, die wir uns ja auch gestellt hatten im Podcast, warum fliegt Rhaenys eigentlich nochmal zurück? Hätte sie nicht einfach nach Dragonstone, nach Driftmark fliegen können und gut ist? Sie wäre schneller gewesen, höchstwahrscheinlich, als Vaega. Vaega kam da aus dem Nichts hinterher der Borg hervor, wie auch immer das funktioniert hat. Das hat euch auch sehr bewegt und ich habe hier mal so zwei, drei kleine Sachen rausgesucht. Zum einen von Facebook eine Diskussion. Lars hat die angestoßen. Warum sie alleine Vaega angreift, ist mir ein Rätsel und danach nicht direkt zurück in Sicherheit fliegt. Nö, fliegt seelenruhig nochmal übers Schlachtfeld. Für mich unlogisch. Dazu von Agas, überschätzt Vaega nicht, die ist zwar groß, aber die hat Maelys auch nur aus dem Hinterhalt packen können. Frontal hätte Maelys Vaega erheblich Schaden zufügen können und eventuell auch Aemon getötet. Dann haben wir eine große Mail bekommen, die würde ich gerade in dem Zusammenhang auch nochmal schicken, was so die Motivation angeht von Rhaenys. Und zwar schreibt der liebe Christian, ich habe es eher so interpretiert, dass Rhaenys im Grunde nichts mehr zu verlieren hatte. Ihre Kinder sind ihres Wissens nach, Stichwort Laenor, bereits gestorben. Sie hat in dieser Folge den lebenden Beweis, dass ihr Mann sie betrogen hat. Das heißt, er hat noch Kinder, während ihre bereits gestorben sind. Der Thron wurde ihr gestohlen, weil sie eine Frau ist und sie wurde als Frau bis zuletzt nicht ernst genommen. Siehe die Szene aus dem kleinen schwarzen Rat. Ich denke, sie ist in die Schlacht gezogen mit dem Wissen, dass sie es nicht zurückschafft. Und ich denke, sie hat damit ihren Frieden gemacht. Puh, Bjarne, was denkst du dazu?
Also ich glaube, ganz so verzweifelt hatte ich Rhaenys jetzt nicht eingeschätzt. Und auch nochmal zu meinem besonderen Thema Power Couple, sie und Corlys, inwiefern jetzt diese Affäre von ihm vor vielen Jahren was daran ändert. Also ein Gedanken, den ich auch noch hatte, ist, vielleicht wurden die damals aus politischen Gründen, als sie noch sehr jung waren, verheiratet und hatten das dann einfach so. Vielleicht waren sie noch damals gar nicht verliebt und haben auch beide noch nebenbei irgendwas gehabt. Gut, wahrscheinlich hat er es als Mann dann leichter, weil er nicht schwanger werden kann, obwohl er auch andere Frauen schwängern kann. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht haben die beiden wirklich emotional erst viel, viel später zueinander gefunden. Das kann ja alles sein. Also ich werde es noch nicht so ganz einsehen. Ich versuche es noch zu verteidigen.
Immer wenn du politische Gründe sagst, dann denke ich immer an, dass sie irgendwie Poli eventuell ja auch waren.
Kann ja auch sein, das wissen wir ja nicht.
Genau. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie, klar, sie erfährt es in der Folge. Ich glaube aber auch nicht, dass sie jetzt so super fatalistisch ist und da so einen Harakiri-Flug irgendwie gestartet hat. Also irgendwie wirkt es ja auch so, wenn sie dann nochmal die Kurve macht, in Anführungsstrichen. Aber nein, ich glaube auch allein, dass sie ja auch für Rhaenyra da sein möchte. Sie möchte diesen Kampf ja auch mit ihr und für sie auch gewinnen. Und da, finde ich, trifft es irgendwie nicht ganz zu. Ich würde auch sagen, dass gerade, wie vorher ja auch schon besprochen wurde, dass Melis ja auch wirklich Chancen hat, gegen einen Vega zu bestehen. Also gerade diese, wenn man sich überlegt, von oben und dann den Drachenreiter zu beschießen mit Feuer, ist wirklich ja ein Manöver, was die hinkriegen könnten. Aber ich lese mal weiter, denn es geht genau um diese Physik der Drachen. Und zwar schreibt Christian, was mich auch etwas stört, ist die Physik hinter den Drachen. Ein Vega ist aufgrund seiner Größe ein wunderbarer Drache, um eine Burg wie zum Beispiel Harrenhal niederzubrennen. Aber in einem direkten Kampf sehe ich einen kleineren, wendigeren Drachen klar im Vorteil gegen Vega und seinen Reiter, wenn man die Gesetze der Physik befolgen würde. Ein Airbus A380 würde schlicht zerbrechen, würde er Manöver fliegen wie ein kleiner Privatjet. Es wäre für einen kleinen Drachen ein leichtes, über Vega zu kommen und Aemon zu verbrennen. Nicht zu vergessen ist der Luftwiderstand. Sowohl in dieser Folge als auch in der Folge, vor als Vega Arax tötete, taucht Vega aus dem Nichts auf. Ein Drache so groß wie 5 Hochhäuser taucht aus dem Nichts auf. Das ist für mich nur schwer zu glauben. In der Welt von Hot D scheint es, als ob je größer der Drache, desto schneller und gefährlicher ist er. Das hattest du, glaube ich, auch angesprochen, Bjarne, ne? Diese 5 Hochhäuser, die da aus King's Landing fliegen und keiner bemerkt es. Wobei ja. Ich dachte, vielleicht nachts, ohne Mond, nee.
Ja, selbst dann würde es, glaube ich, ein bisschen auffallen. Aber voll die tolle Mail. Ich liebe das, wenn die Leute da so tief einsteigen. Ich kann richtig, also ich sehe es richtig vor mir, wie da so ein 3D-Modell am Computer gerechnet wurde, ein Flugsimulator und so. Vielen
Total.
Dank dafür.
Ich sehe auch den Airbus, ne? Das stimmt. Ne? Ja. Dieser Airbus, der hinter Rook's Rest irgendwie steht, ne? So hochkant und dann so hochfliegt irgendwie. Ja, also das holpert natürlich weiterhin, ne? Auch für uns. Im Endeffekt, glaube ich, war das die Schlacht einfach fantastisch natürlich umgesetzt und dann verzeiht man sowas auch. Aber ja, viele Fragezeichen. Wir haben auch sehr viel eine wahnsinnige Mail bekommen von der lieben Inge. Und zwar ist sie da irgendwie detective-like in den Deep Dive gegangen, was es jetzt mit Your Grace auf sich hat. Und ist da wirklich durch die vor allem englische Geschichte gegangen, wann also Your Grace das erste Mal benutzt wurde und wie. Ich würde fast gerne das ein andern Mal nochmal besprechen, wenn wir nochmal vielleicht darauf zu sprechen kommen, bezüglich auch Queen's Concert, King's Concert, wie es da aussieht. Patrick aus Neuss, auch ganz lieben Gruß, hat uns auch eine wunderbare Mail geschickt und die liebe Sue auch via Instagram. Also Wahnsinn. Ich glaube, wenn wir ein bisschen weniger im Stress sind, dann gehen wir auch nochmal. Vielleicht machen wir auch nochmal so eine komplette Feedback-Folge, würde mich ja auch freuen, vielleicht danach. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für die Diskussion. Aber wirklich, also ganz, ganz lieben Gruß und vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank, genau. Ja, deshalb wollen wir keine Zeit verlieren. Wir können es auch beim Intro diesmal recht kurz halten, denn leider in Westeros nichts Neues. Ist ja nichts passiert.
Wo ist Team Teppich? Team Teppich nimmt irgendwie keine Rücksicht. Die haben gerade, ich weiß nicht, sind vielleicht auch im Stress und auf dem Weg zum Workshop und können da nicht einen neuen
ich
Teppich
auch.
Knüpfen.
Ja, auf einem Penny-Parkplatz um mal eben. Keine Chance. Ja, aber dann steigen wir ein in die Folge mit sehr, sehr schönen Drohnen- oder Dragon-Shots auf die Driftmark, die Insel, wo Corlys um Rhaenys trauert. Wir sehen auch wieder den Treibholzthron oder Driftwood Throne, der immer noch aussieht wie ein riesiger Baseball-Handschuh. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Staffel auch gesagt. Wir sehen in einem weiteren Drohnen-Shot Rhaenyra auf Dragonstone, die auch traurig in die Ferne starrt. Und dann springen wir nach King's Landing, wo eine kleine Parade stattfindet. Hannah, was sehen wir da?
Ja, erstmal hören wir auch die Ansprache, ne? Irgendwie, ich weiß gar nicht, was sagt er nochmal? Behold the was war das? Der Dragon. Genau, Verräterdrache, ne? Maelys. Boah, das ging mir schon durch. Auch wenn diese Trommeln immer sind, ne? Bei diesen Umzügen, ich weiß nicht, so nennt man es, glaube ich, nicht. Oder Paraden, I don't know. Auch wie eklig, in Anführungsstrichen, Maelys aussah. Ich habe das nicht so ganz verstanden, warum sie sozusagen verkehrt rum mit dem Loch nach vorne geschoben wurde. Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie immer das Loch nach hinten geschoben und dann vorne den Kopf gehabt, weißt du? Gerade wenn
das
ich einen Reiter.
Das hat bestimmt kutschentechnische Gründe. Oder so, ich weiß nicht. Kutschenexperten.
Genau, so ein Reiter bin, will ich natürlich nicht diesen offenen, sag ich mal, schimmelnden, faulenden, was auch immer, Öffnungen dahinter mir haben. Aber krass auch. Also, wie Maelys da aufgebahrt war, dampfte ja auch noch. Ich fragte mich, wie lang dampft vielleicht so ein Drache noch, wenn er stirbt?
Ja. Es könnte natürlich auch eine Art von Duft gewesen sein. Also, dass sie halt den üblen Gestank mit so Weihrauch oder sowas überdecken wollten. Also vielleicht ist das gar nicht ihr Drachenfeuer, was da noch lodert. Die sehen ja auch so fliegen um sie herum.
Ich dachte wirklich, dass sie noch dampft sozusagen. Aber ja, gute Frage. Weihrauch oder Drachendampf, I don't know. Aber dann sehen wir ja auch schon die Bevölkerung von King's Landing, die natürlich sehr aufgebracht ist, sehr geschockt ist, eher so das böse Omen darin sehen. Ich dachte ja auch so, ich meine, Drachen sind ja auch so wie Götter in dieser Welt. Und dann siehst du halt, wie einer so aufgebahrt ist. Also ich glaube, das nimmt ja auch so ein bisschen die Ehrfurcht vielleicht davor. Das Bitterste fand ich nur, dass wir dahinter ja auch eine relativ lottrige Kiste sehen mit alten Lumpen irgendwie drauf. Und wir können ja schon fast ahnen, wer da drin steckt.
Ja, what's in the box? Aber ich wollte noch einmal kurz noch zu der Parade sagen. Also die war ja auch im Trailer schon eine Szene. Sie wurde da schon angedeutet und ich hatte richtig erwartet, dass mich das so wütend machen würde, wie dann das Volk da wieder einfach rumpöbelt und so, buh, dieser böse Drache. Es hat mich dann echt kalt erwischt und auch ziemlich gerührt, dass die Reaktion eigentlich genau andersrum war, dass sie wirklich erschüttert waren und das als ganz, ganz böses Omen sehen. Und genau wie du auch sagtest, die Bevölkerung denkt, die Drachen sind Götter. Eine Person sagt das ja sogar zu unserem lieben Freund Hugh Hammer, der dann auch einfach nur ganz brutal erwidert, no, it's just meat. Also so eine Entzauberung von allem, was die Welt bisher so zusammengehalten hat. Ja, und dann haben wir genau dann auch anderes Fleisch, was nicht mehr ganz so gesund aussieht in dieser Box. Ja, der liebe Aegon. Ich fand es irgendwie echt interessant, dass sie ihn da wirklich versucht haben, in so einer Kiste möglichst unauffällig reinzuschmuggeln, weil man natürlich ihn so der Bevölkerung nicht zeigen darf. Alicent durchschaut es natürlich sofort oder hat eine böse Ahnung, auch als sie schon den valyrischen Dolch am Bund von Aemon sieht. Das fand ich auch schon ziemlich spannend. Helaena scheint ja nicht so überrascht, ne? Meinst du, sie hat das wieder in irgendeiner Vision schon gesehen? Später wirkt sie auch wieder recht allwissend, als dann Aemon vom Eisernen Thron steht, oder?
Ja, es wirkt fast so, als ob sie es weiß. Ne? Sie weiß, was er getan hat. Sie weiß, was seine Intention war. Und ne, sie sagt ja auch, wenn wir es vorwegnehmen, war es den Preis wert. Ne? Ist wirklich der eiserne Thron den Preis wert, deinen Bruder zu töten? Und ich meine, wir wissen ja auch, wie Kinslaying, ne, in dieser Welt gesehen wird. Und ja, ich würde sagen, sie weiß es. Und das wird natürlich dann auch interessant. Geht er dann noch weiter? Ne? Also
ich denke, Aemon denkt sich, jo, das war's wert. Zumal er ja eh schon auch als Brudermörder geht, da er Lucerys getötet hat. Nicht direkt sein Bruder, aber trotzdem.
Mhm. Ja, ne, also krass. Aber ich fand auch bitter, wie Alicent auch noch nicht mal traut, sich traut, was zu sagen. Also du siehst, wie dein Sohn, es ist ja dein Sohn, diesen Dolch trägt. Und dann würde man ja auch meinen, oh Gott. Ne? Und ich meine, nachher versucht sie ja auch von ihm herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Aber in dem Moment, puh, vielleicht will sie auch erstmal sehen, was da wirklich passiert ist mit Aegon. Aber ja, da habe ich schon ganz schön geschluckt. Also diese Interna, wie gefährlich die jetzt auch werden unter den Grünen.
Ja, das sehen wir dann auch im Rat, wie wirklich niemand mehr sich traut, gegen Aemond noch irgendwas zu sagen, aber da kommen wir gleich dazu. Wir sehen ja dann erstmal, wie Grandmaster Orwell ein bisschen operiert an Aegon und da die angeschmolzene Rüstung abzieht. Das hat mich ziemlich an die Grayscale-Operation von Samwell erinnert, die wir in Staffel 7 bei Game of Thrones sehen. Ich habe gerade die Staffel nochmal gesehen und das war auch so furchtbar, wie er das so abzieht und darunter dann dieses nasse... Ja, richtig eklig.
Ja, und wenn da aber und, so viel Schmutz drin ist, ne? Man kann sich richtig vorstellen, dass dieser ganze Schmutz einfach noch entfernt werden muss und dann läuft ja auch Blut raus, ne? Also, boah, ich war fast froh, dass Aegon, und es ist jetzt nicht, ne, kein Sympath, wie du schon auch sagtest, aber da, dass der irgendwie ohnmächtig war, ich glaube, das muss Hölle, Hölle wehtun.
Ich finde es auch witzig, wie die Silent Sister schon so auf ihn geiern. Oh ja. So, können wir endlich?
Ach, der, die
und was
jeden.
Mir...
Mit ihren kleinen Segeln, ne? Wo ich immer denke, wenn sie mal durch Hamburg laufen, was da für ein Wind ist.
Die wehen da weg. Ja. Mir ist aber auch aufgefallen, dass Aegon, der hat ja diese markanten Verletzungen auch im Gesicht, ne? Und wenn ich mich nicht irre, müssten die jetzt eigentlich perfekt so passen, dass er die Maske von Viserys tragen könnte, weil die ja auch so über die eine Gesichtshälfte nur geht. Also vielleicht passt er jetzt auch noch in die Fußstapfen oder zumindest in die Gesichtsmaske seines Vaters.
Gott, wie bitter, aber, oder? Nee, also wie morbid auch. Dann trägst du so, weißt du, die Maske, wo das verfaulte Fleisch deines Vaters drunter war.
Naja, das ist auch nicht so schön, das stimmt.
Aber krass, nee, habe ich nicht dran gedacht.
Ja. Wir sehen, Aemon hat keine Zeit zu verlieren und auch wenig Tränen zu weinen. Sagt so, wer übernimmt jetzt hier? Müssen wir klären.
Das ist echt so bitter, ne? Auch was, er hat ja auch überhaupt keine Angst, in Anführungsstrichen, was das bedeutet vor diesen ganzen Menschen, die da stehen. Also von der Kingsguard, da stehen, glaube ich, 3 Pieps rum. Ich glaube, es sind mindestens 5 Maester, die da rumoperieren. Die Silent Sisters, Alicent und er so, ja, und wer übernimmt jetzt? Ne? Also bitter.
Ja.
Er kann es sich erlauben, ne? Klar.
Wir haben dann auch die kurze Szene zwischen Alicent und Kristen. Ich habe ja gerade im Intro gesagt, dass wir da nicht mehr so tief reingehen müssen. Aber eine Information, die fand ich dann doch sehr wichtig. Und da wollte ich nochmal fragen, wie du das jetzt verstanden hast. Es geht nämlich um Sunfire, den Drachen von Aegon. he was long in the dying. Also er lag im Sterben, aber wird immer noch von Wachen bewacht. Also was ist da jetzt der Zustand? Lebt Sunfire noch? Ist er tot? Wie hast du das verstanden?
Das fand ich auch. Ne? Ich habe es mir wirklich, glaube ich, 2-3 Mal habe ich zurückgespult. Ne? Weil he was long in the dying klingt ja so, als ob er wirklich lange ne, in seinem Todeskampf lag und dann nicht überlebt hat. Aber natürlich, wenn es so formuliert ist, kann es auch heißen, er hat lange gekämpft und hat dann überlebt.
Ne? Ja. Wäre schon wichtig.
Ja, also, mehr oder weniger. Ne, ich glaube, wir wissen es einfach nicht, ob er jetzt wirklich noch lebt oder nicht. Ich glaube, es ist klar, dass der, wenn er leben sollte, zeitnah nicht zum Einsatz kommt. Ich glaube, das, so viel können wir sagen. Es geht ja auch weiterhin um seinen einen Flügel, also mindestens, wenn nicht beide. Auffällig finde ich aber auch, wie du sagst, dass natürlich da Bewacher stehen. Und ich denke, solange da noch Bewacher stehen, wird da ja noch irgendwas Lebendes sein. Sonst hätten sie ihn ja auch abtransportieren können.
Ja, oder sie wollen verhindern, dass die Rhaenyra-Seite auch so eine blöde Parade feiert. Oh, aber das würde ich Rhaenyra eher nicht zutrauen.
Das stimmt, das stimmt. Aber wild, ne? Das sind so kleine Zitate. Ich finde, man musste auch in der Folge höllisch aufpassen, was wo gesagt wird. Er sagt ja auch, glaube ich, auch nochmal, dass 900 Leute wurden verbrannt, ne? Also da sind viele Sachen drin. Kurze Klammer, ich habe neulich mit meinem Bruder telefoniert und der hatte jetzt auch House of the Dragon nachgeholt und er hat sich furchtbar über Kristen Cole aufgeregt. Aber was war sein größtes Problem? Also neben den ganzen anderen Problemen.
Die
er
Frisur.
Meinte, fast. Er sagte, alle sind gealtert, nur er nicht. Gib dem Mann doch graue Haare.
Stimmt, du hast recht. Oder er hat recht. Ja, stimmt.
Er meinte, wir haben irgendwie 3 neue Schauspieler und Schauspielerinnen bei manchen Rollen. Nur er nicht. Das Einzige, was er hat, ist jetzt irgendwie kürzere Haare. Gibt ihm doch einfach graumelierte Haare unten.
Ja, vielleicht hat er auch ein paar gute Hausmittel, um nicht zu altern. Vielleicht legt er die Zitronen auch in sein Gesicht oder so, ich weiß nicht.
Ja, ich fragte mich auch, sollte er jetzt irgendwie 18 sein, als Rhaenyra ihn in seine Kingsguard geholt hat. Aber ich fand es eine ganz süße Aussage, weil ich darüber noch nie nachgedacht habe, ehrlich gesagt.
Ja, oder er macht's wie Melisandre, ne? Dass er irgendwie so einen Hexentrick am Laufen hat. Aber ich weiß nicht, ob wir da bei dem Charakter auch noch so viel Magie erwarten sollten.
Ich fand dann aber wahnsinnig spannend, wie es natürlich jetzt darum ging, wer die Nachfolge antreten soll und wie Alicent sich da natürlich ins Spiel bringt und Grandmaster Orwell für sie ist und sagt, ja, sie hat Erfahrung und weiß, worum es geht. Und dann Larys und Sir Criston, eigentlich beide Boys, wo sie denkt, die halten irgendwie zusammen mit ihr, eventuell irgendwie ein bisschen gegen sie stimmen oder für Aemon sind.
Ja, ist schon bitter, weil Larys lag hier immer zu Füßen bisher.
Oh, jetzt nicht mehr. Come on. Aber ist doch bitter,
aber
oder?
Sie haben ja wirklich auch ein starkes Argument, muss ich mal, wenn ich mich jetzt so ganz losmache von meinen persönlichen Meinungen, ist das Argument, dass wenn die Grünen jetzt auch eine weibliche Regentin unterstützen, warum dann nicht eigentlich Rhaenyra als OG-weibliche Thronfolgerin? Also finde ich eigentlich schon gar nicht so dumm argumentiert, oder?
Total. Und das wird ja nachher nochmal aufgegriffen, dieses Thema, weil wir kommen ja dann auch ins Eerie, wo eine gewisse Lady Jane Arryn ja auch regiert und wir merken natürlich dadurch auch, dass natürlich sie auch für Rhaenyra ist, weil einfach es immer um die Nachfolge geht. Wenn sie jetzt die Greens unterstützen würde, würde man natürlich auch sich hinterfragen, warum sie jetzt als Frau regiert.
Stimmt, guter Punkt, ja.
Na, und das fand ich ganz interessant, wie hier das wirklich auch immer wieder gespiegelt wird. Und du hast absolut recht. Sir Criston sagt ja noch einen anderen Grund nachher, im Sinne von, das ist jetzt der Krieg der Drachen und ein Drachenreiter müsste auch führen. Findest du das auch eine gute Begründung?
Also in der Szene ist mir vor allem aufgefallen, dass der Mann so scheint, also er scheint ja wirklich so eine Art von PTSD zu haben, ne? Oder irgendeine Art von Kriegstrauma, was er da gesehen hat, weil er, so wie er darüber redet, über das Ganze, hat ihn das doch relativ beeindruckt und vielleicht ist es jetzt einfach, dass er die Sache, weil er weiß, er kann das jetzt nicht mehr kontrollieren, das ist jetzt zu groß, dass er da einfach versucht loszulassen. Aber ja, an sich ist es halt, also ich frage mich tatsächlich auch bei der Schlacht von Rook's Rest, man hätte das Ganze ja wirklich auch ohne die ganzen Bodensachen machen können. Man hätte einfach sagen können, so hier, ihr habt einen Drachen, wir haben einen Drachen, jetzt schauen wir mal.
Oh Gott, Dogfight, Drachen und der Krieg ist vorbei.
Ja, also dann hätte man da einige Opfer sicherlich sparen können. Aber das denkt man sich ja oft, warum nicht einfach die jeweiligen Anführer eines Landes gegeneinander das ausboxen. Aber gut, die Welt funktioniert natürlich anders.
Ich finde es natürlich, wenn ein Drachenreiter jetzt auch in Anführungsstrichen König ist oder zumindest der Regent ist, der vertretende Regent, wie auch immer wir ihn jetzt nennen, finde ich es natürlich schwierig einfach, weil wenn er rausfliegt und kämpft, dann kann er ja nicht regieren irgendwie. Also du hast dann immer so eine Stellvertreter-Situation eigentlich. Und das finde ich natürlich immer ein bisschen anstrengend. Ich würde dann immer eigentlich Krieger und Führende trennen, weil ich ja auch immer denke, auch wenn du ein guter Drachenreiter bist, heißt das ja nichts. Das heißt nichts, de facto, dass du auch Leute führen kannst. Du kannst vielleicht einen Drachen reiten, aber mehr auch nicht.
Ja, du kannst auch ein schlechter Drachenreiter sein und ein großer Anführer, so wie Viserys. Obwohl, schlecht war er nicht, immerhin hat er Balerion, aber er hat ja nicht so viel Spaß an dem Ganzen gehabt.
Genau.
Und oder du kannst auch ein schlechter Diplomat und keine Drachenreiterin sein, so wie Rhaena. Vielleicht noch kurz die Eerie, wenn wir sie schon angeschnitten haben, noch weitermachen wollen. Also sie ist ja relativ ungeschickt auch, ne? Also wie sie dann versucht, auch die Lady Jane Arryn dort zu gaslighten, dass sie immerhin zwei Drachen bekommen hat, auch wenn die so winzig sind, ist ein bisschen das diplomatische Geschick von Daemon vielleicht geerbt. Aber wie hat dir eigentlich die Eerie so optisch gefallen? Da musste ich natürlich an dich denken, dass wir dort einen neuen Schauplatz, den wir bisher nur aus Game of Thrones kannten, zu sehen kriegen.
Genau, ich finde es sah relativ artifiziell aus natürlich so, ne? Das Bloody Gate, wo wir rüberfliegen und dann ne, natürlich diese schöne Burg da auf den in den Felsen geschlagen. Ich fand, es war jetzt nicht die beste Technik, in Anführungsstrichen, die wir schon kennen, aber absolut ausreichend. Ich fand natürlich weiterhin schade, dass wir nicht die Babydrachen gesehen haben. Wie schön wäre das gewesen, jetzt zwei so kleine Babydrachen, die da irgendwie spielen da oben. aber die Szene insgesamt fand ich natürlich schon gut. Ich fand auch sehr nice, ne, wie sie sagt, ihr wolltet einen Drachen und ihr habt zwei bekommen.
Also es hat mich so wütend gemacht, dass sie sich trotzdem weiterhin so gut beherbergt und ihr so ein tolles Zimmer und so gibt. Ich hätte sie rausgeworfen.
Oh Gott, runtergeworfen wieder da durch das Loch. insgesamt finde ich es natürlich wahnsinnig spannend. Ich meine, es geht um 15.000 Krieger. Wir haben jetzt gesehen, dass da in Anführungsstrichen nur 900 verbrannt sind in dem Schlachtfeld vor Rook's Rest. Also 15.000 von den Arryns ist natürlich wahnsinnig viel, was für eine Streitmacht. Und ja, ich meine, es ja, wie sie sagt, ne, es ist natürlich, niemand kommt durch ihr Bloody Gate, aber wenn da ein Drache von oben landet, ist sie natürlich, dem ausgeliefert. Ich finde auch interessant, dass sie da keine Scorpions hat. Ich glaube, ich hätte mir so Scorpions zumindest dahingestellt als Abwehr. Aber ja, interessant. Also, aber ich glaube, dass da, wie gesagt, dieser Nachfolgepunkt wichtig ist. Sie muss Rhaenyra unterstützen, denn es geht auch um ihr Recht auf das Erbe.
Genau. Lady Jane Arryn an sich irgendwie auch eine coole neue Figur. Also wir sehen sie jetzt ja tatsächlich zum ersten Mal auch, wenn sie oft erwähnt wurde. Gespielt, nur als kleiner Fun-Fact für die Raised by Wolves Fans da draußen, falls es welche gibt. Aber die Darstellerin Amanda Collins ist ja auch aus dieser Serie. Und wir haben ja auch noch Abubakar Salim, der den Allen of Hull spielt. Der ist auch aus Raised by Wolves. Also irgendwie muss die Person, die bei Hot D fürs Casting zuständig ist, auch Fan von dieser Serie gewesen sein. Nur ein kleine Bemerkung am Rande.
Ich fand auch ganz interessant, Bjarne, noch einen Nachtrag. Erinnerst du dich noch an die Darstellung von Lady Jane Arryn im Buch, in Fire and Blood?
Was konkret meinst du?
Genau, es wird oft über ihre, oder das heißt oft, es wird über ihre Sexualität auch diskutiert. Und ich glaube, da gibt es Szenen, ich weiß nicht, ob es Mushroom wieder ist, müsste eigentlich, dass er sagt, irgendwie sei so unersättlich und hätte so viele Männer und sowas. Aber es gibt auch andere Stimmen im Buch, die sagen, sie sei lesbisch und hätte eine Freundin. Also das fand ich immer ganz interessant.
Stimmt. Ich glaube, da war es doch sogar so, weil das haben wir jetzt nicht gesehen in der Staffel, das wurde nur erwähnt, dass Jace natürlich auch dort einmal vorbeigeschaut hat, als er nach Richtung Winterfell unterwegs war. Und dort wird es im Buch, glaube ich, auch so dargestellt, dass er ihr erst sexuelle Gefälligkeiten geben musste, damit sie ja sagt. Ist irgendwie auch ziemlich, krass.
Genau.
Ja, vielleicht kommt da noch was.
Genau, ich würde mir natürlich eher wünschen, dass sie lesbisch ist, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da irgendwie jetzt, genau, Gott, Jace, ne, wenn ich mir das vorstelle. Aber ja, finde ich immer interessant. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Quellen sind, je nachdem, was deren Agenda ist.
Stimmt. Gut, jetzt sind wir ein bisschen weit vorausgehüpft, nach Hohen Eer, wie es auf Deutsch heißt, die Eerie. Ich schaue mal die deutschen Namen an und wundere mich dann. Aber ja, wenn wir nochmal wieder in die Chronologie zurückkommen wollen, dort vielleicht unter dem Aufhänger Frauenfeindlichkeit, die in dieser Folge eine große Rolle spielt. Allison spürt das, aber auch Rhaenyra. Das haben wir schon seit mehreren Folgen jetzt, dass ihr schwarzer Rat wirklich, ja, einfach unfassbar aufsässig ist ihr gegenüber und ihr auch die Kriegsführung als Frau nicht zutraut. Dieser Sir Alfred Broom, der immer besonders lautstark war, der ist jetzt gar nicht mehr unverhohlen sexistisch, sondern sagt es auch ganz deutlich, dass Rhaenyra das als Frau gar nicht kann. Ich finde den, also ja, natürlich soll er nerven, aber mittlerweile nervt es mich schon, wie doll er nervt hier in der Serie, dass er jetzt natürlich auch rumnörgelt, dass sie jetzt einen Drachen verloren haben, obwohl er natürlich derjenige war, der das befürwortet hat, endlich Action zu zeigen. Also boah, solche Leute im Team zu haben, in der Gruppenarbeit, das muss echt keinen Spaß machen. Und Rhaenyra hat ja später dann auch eine ziemlich clevere Idee, wie ich finde, wie man mit dieser Person dann umgehen kann, indem sie ihn einfach wegbefördert, sozusagen.
Obwohl, ich fand die Szene eigentlich ganz schön zwischen den beiden. Also er hat da ja fast, wenn ich mich recht erinnere, so ein bisschen so, oh Gott, schickst du mich jetzt weg oder willst du mich nicht mehr, so ungefähr. Also ich hatte das Gefühl, dass er, der so poltrig und frauenfeindlich doch da agierte, jetzt doch so ein bisschen überlegte, oh Gott, bin ich doch vielleicht einen Schritt zu weit gegangen. Und sie ihn dann eigentlich auf Mission schickt. Aber du hast natürlich schon recht. Ich glaube, darunter liegt natürlich was ganz anderes.
Er kriegt eine ganz, ganz wichtige Mission, weil er der Wichtigste ist. Er ist was Besonderes.
Obwohl ich schon noch immer interessant finde bei Rhaenyra jetzt in Dragonstone, dass auch halt dieser Ehestreit in Anführungsstrichen immer so öffentlich diskutiert wird.
Ja.
Dass sie ja auch immer für schuldig befunden wird, dass sie jetzt irgendwie Daemon da halt weggeschickt hat, weil sie, keine Ahnung, halt irgendwie wie so ein zänkisches Weib zu Hause rumgestritten hat oder so. Ich finde, das wird ja immer kolportiert. Und da fand ich natürlich interessant, dass sie dann auch sagt, ich möchte das Gespräch zu Ende führen. Und dann fragte ich mich, Bjarne, wie endete das denn nochmal, der Streit zwischen Daemon und Rhaenyra?
Naja, er ist gegangen.
Ja, aber da muss ja noch irgendwas anderes dazwischen gewesen sein, oder? Da war doch noch diese kurze Szene, wo wir noch dachten, oh Gott, artet das jetzt in irgendwas Sexuellem aus? Ich weiß gar nicht, war da so eine kleine Handgreiflichkeit? Genau, ich weiß das nämlich gar nicht mehr so genau.
Nee, doch, du hast recht. Da war wieder die Andeutung von häuslicher Gewalt oder irgendwie so eine Art. Ja, ich glaube, ansonsten war es vor allem, dass sie einfach enttäuscht war, dass sie ihm nicht vertrauen kann. Und es ging ja auch da schon ein bisschen darum, dass er sich auch eher als König sieht. Das wird natürlich jetzt seit einigen Wochen immer weiter auch gesteigert. Also ich weiß gar nicht, wenn sie jetzt das Gespräch fortsetzen, ist Daemon wahrscheinlich schon an einem ganz anderen Punkt mittlerweile, als da, wo sie es aufgehört haben. Also ich glaube nicht, dass man da nahtlos anknüpfen kann, aus Rhaenyras Sicht.
Genau, I cannot trust you, ne? Und jetzt, du hast recht, jetzt ist wirklich klar, wir haben ja damals noch überlegt, ne? Will er jetzt wirklich noch den Thron? Und ja, es ist jetzt definitiv klar, dass er den Thron will. Und wenn, dann kann sie gerne, ne, die Königin an seiner Seite sein, die keine Macht hat in dem Sinne.
Ja. In dem Schwarzen Rat fand ich auch noch einen Punkt interessant, dass sie jetzt wirklich auch darüber reden, King's Landing anzugreifen. Ich hatte ja letzte Folge gesagt, dass mich das geärgert hat, dass Missaria das mit Vega nicht gesehen hat und King's Landing unverteidigt gewesen wäre. Jetzt aber scheint ja auch noch eine gute Chance zu sein, weil sie ja damit rechnen, dass Vega nach diesem Kampf irgendwie geschwächt sein müsste. Rhaenyra plant weiterhin Verteidigung, Maidenpool und Cracklaw Point, die vielleicht als nächstes auf der Liste stehen von der Grünen Armee. Aber was denkst du, wäre jetzt wirklich das Richtige aus Rhaenyras Sicht? Irgendwie in die Offensive gehen oder weiterhin ein bisschen verteidigen?
Ich glaube, sie sagt es ja selber, ne? What do you want me to do? Oder sowas, ne? What shall I do? Mm. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist so eine ganz interessante Pattsituation auch, ne? Gehe ich also jetzt das Risiko ein, dass ich King's Landing einnehme, dann den Thron habe? So, wir wissen ja auch weiterhin nicht, was man eigentlich mit dem Drachen von Helaena ist. Ich glaube, es ist relativ klar, dass sie jetzt nicht, wir haben sie auch nie fliegen sehen, ne? Also, dass das jetzt kein Kampfdrache ist, glaube ich. Dreamfire, ne, oder? Ist das richtig? Dreamfire?
Dreamfire, ja. Traumfeuer.
klingt ja auch schon so. Ich glaube, das ist eher so ein esoterischer Drache, weißt du, der so ein bisschen dumm irgendwo rumfliegt, weißt du? Und ich weiß nicht.
Der kann nur so Heilsteine auflegen.
Genau, und Horoskope, weißt du? Horoskope analysieren. Deswegen, also das, ne, das ist ja schon bitter. Da ist ja nicht mehr viel. Also im Endeffekt ist eigentlich nur Vega. Und du hast schon recht. Eigentlich müsste man, finde ich, einen Drachen abstellen, der immer nur beobachtet, wo Vega ist. Und der müsste klein und schnell und wendig sein.
Manndeckung, ja.
Ja, ne? Und dann, glaube ich, hätte man, das muss man aber irgendwie hinkriegen. Oder irgendwelche, ich weiß nicht. Wie heißt das so, View-Posten irgendwo stationieren oder sowas, weil, wie du schon sagst, also sobald Vega King's Landing verlässt, ist die Stadt komplett eigentlich einnahmebereit.
Ja, ich finde es aber auch interessant, dass du gerade nochmal gesagt hast, dass Rhaenyra wirklich auch sich relativ überfordert offen auch zeigt gegenüber ihren Ratsmitgliedern, dass sie wirklich sagt, was zur Hölle soll ich jetzt tun? So, egal was ich mache, es scheint alles falsch zu sein. Das hat mich nämlich sehr auch an Aegons Situation vor einer Folge erinnert, wo er auch gesagt hat, was soll ich hier eigentlich machen? Und dann war die Antwort von Alicent, nothing, du Trottel. Aber die Antwort für Rhaenyra scheint ja bittererweise auch eine ähnliche zu sein. Und es geht ja dann jetzt sogar so weit, dass auch schon so sehr enge Verbündete wie ihr eigener Sohn Jace und anfangen, eigene Pläne auszuhacken. Der will natürlich erst nach Harrenhal, um mal anzustupsen, was bei Daemon eigentlich losgeht oder los ist. Hat dann aber doch eine, obwohl an der Stelle frage ich mich übrigens auch, warum nicht Baela? Warum schickt man nicht Daemons Tochter? Das wäre vielleicht auch nicht die schlechteste Version. Jetzt wird ja Alfred Broom dorthin geschickt. Keine Ahnung, was der bewirken soll. Aber was ist denn Plan B von Jace, den er dann nachgeht?
Die Freys, Bjarne. Und ich war wirklich sehr, sehr begeistert, dass wir diese Crossing, wie sie heißt, ne, diese Brücke in Anführungsstrichen, die Phrase da irgendwie seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden, ich weiß es gar nicht, kontrollieren, dass wir da wieder hinkommen. Fand ich Wahnsinn.
Voll.
Also, wir erinnern uns an die Red Wedding, man erinnert sich so an so ikonografische irgendwie Bilder auch, oder ikonische Bilder aus Game of Thrones und boah, und wir sehen die Szene, wie der Drache so oben sitzt und runterguckt und dann dieses, wie nennt man das, Palaver? Nee, die Diskussion da unten geschieht. Und dann sehen wir auch den Frey und ich dachte auch so, Gott, was sind das jetzt für Freys, ne? Und ich meine, der alte Frey in Anführungsstrichen aß auch, ne, mampfte auch so ein bisschen eklig was danebenbei. Aber die Lady, die er dabei hatte, fand ich ja ganz cool.
Ja, die schien auch so ein bisschen das Sagen zu haben, ne? Das war relativ eindeutig, wer da die Hosen anhat. Aber ja, genau wie du sagst, einfach sau cool, diese Location zu sehen. Und auch wirklich ein ziemlich genialer Einfall von Jace, weil seine Idee ist ja, dass man, wenn man diese Crossing dort freigeschaltet kriegen würde, dann könnten die Nordmänner von Haus Stark natürlich viel, viel schneller kommen. Und es wird jetzt wirklich auch eng, weil wir erfahren ja auch im Grünen Rat, dass die Lannister-Armee auf dem Weg in die Riverlands ist. Und da braucht man jetzt einfach irgendwas, was sich dagegen stellt. Aber natürlich, genau auch wie du sagst, die Frage ist immer, wie sehr kann man den Freys wirklich vertrauen? Denn aus Game of Thrones wissen wir natürlich, schwierig, diese Leute, ziemlich schwierig.
Ja, und ich finde interessant, was sie eigentlich wollen, ne? Denn sie wollen auch Harrenhal. Und
warum?
Ich denke immer, das ist so ein bisschen, das ist die größte, mächtigste Burg, die da steht. Und ich glaube immer, jeder hat diesen Machtanspruch, Bjarne. Weißt du, ich bin da ja auch nicht so, aber du ja auch nicht, wie du auch schon mal verkündet hast in dem Podcast. Aber ich glaube, wenn du da in der Gegend bist, dann willst du diese Burg haben, weil das ist der absolute Punkt der Macht.
Aber da musst du mit diesen Albträumen auch dealen. Das ist dann auch nicht so schön.
Ja, und
ja, aber natürlich, du hast natürlich recht. Das ist auf jeden Fall auch eine Ansage, ne? Das würde sie als Riverlords auf jeden Fall auf ein ganz neues Niveau stellen. Vielleicht sogar über die Tullys.
Ja. Total. Und man, wie man weiß, ne, die Freys werden ja auch immer so ein bisschen belacht und so, ne, oder belächelt da. Und was das für Einfluss bedeutet dann auch dort. Und wie man immer sagt, ja. Wer ist es? Die Riverlands sind das Zentrum des Landes? Nein.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
Sowas in der Art, ja.
Ja, ne, irgendwie sind, genau, das Nadelöhr, ich weiß nicht, nach King's Landing, I don't know, wie wichtig die einfach sind, ne, und wie hart umkämpft. Ich meine, da ist ja immer Halligalli los.
Stimmt. Eine Sache, die mir in dieser Szene mit den Freys auch noch sehr positiv aufgefallen ist, das ist so ein bisschen so ein Drachenzahlenspiel am Laufen, wo die dann wirklich so ganz einfache Fakten aufzählen, so wie, naja, ein Drache kann nicht an zwei Orten sein. Habe ich mich dort verrechnet? Nein, genau. Weil das klingt erstmal ein bisschen albern, aber das ist auch in meinen Augen ein Wink an das Buch, weil dort werden ganz häufig solche komischen Sätze gemacht, dass sie immer sagen, naja, drei Drachen sind weniger als fünf Drachen und sechs Drachen sind mehr als vier Drachen. Und das wird immer so ganz merkwürdig dort erwähnt und ich finde das irgendwie total süß, das so zu formulieren, dass sie da wirklich Drachenmathematik, Drachenphysik hatten wir jetzt am Anfang schon, aber jetzt haben wir noch ein bisschen Drachenmathematik, obwohl die noch recht einfach ist. Ein Ort oder ein Drache, zwei Orte.
Aber es stimmt ja auch, weißt du, wenn du Verhandlungsmacht hast, würde ich ja auch immer Schutz haben wollen vor Drachenfeuer irgendwie. Und wie kannst du Schutz vor Drachenfeuer haben? Eigentlich nur durch einen anderen Drachen, und zwar einen fliegenden Drachen, nicht einen Babydrache, der da rummurkst. Und dann wird es natürlich schwierig für beide Parteien, denn ne, wie sollst du es schaffen, die überall hinzustellen?
Würdest du lieber einen Drachen nehmen, der zwei Orte bewacht, oder zwei Mini-Drachen, die nur für dich da sind?
Ich glaube, Adam würde die Mini-Drachen nehmen, einfach weil er die auf so goldig Fall. Und putzig findet. Genau. Ich glaube, ich würde einen Drachen nehmen, der zwei Orte bewacht.
Also lieber ein, wie nennt man das, Time-Flat oder Timeshare-Drachen?
Ja, absolut. Ja, genau. Absolut. Ich würde ihn dann immer so genau hin und her fliegen lassen, weißt du, ganz schnell.
Ein Problem in dieser ganzen Drachenrechnung ist ja auch, dass ja wahrscheinlich neben Vega der mächtigste Drache, zumindest in Kombination mit dem Reiter, nämlich Caraxes, gerade komplett aus dem Verkehr gezogen ist. Also da kann er mir richtig leid tun, der arme Caraxes, der da jetzt in Harren einfach nur rumliegt und seufzt und sich langweilt. Obwohl er jetzt ja ein bisschen auch was zu tun kriegt endlich wieder. Also wir springen jetzt zu Daemon und wir sehen, wie er versucht, die Brackens in die Knie zu zwingen. Und da fand ich den Shot einfach so cool, wo diese Sturköpfe einfach sagen, na, wir nehmen lieber das Feuer und wie dann so im Hintergrund Caraxes auch sich so aufbäumt. Obwohl ich da dann auch ein bisschen verwirrt war von der Bildsprache, ob die jetzt noch an Ort und Stelle verkohlt wurden. Das fand ich ein bisschen komisch. Ähnlich verwirrend, wenn ich da noch kurz eine zweite Frage anhängen kann, falls das erste eine Frage war, ist, was ist jetzt dieser verdammte Auftrag an Willem Blackwood? Hast du das von Anfang an verstanden, was Daemon da eigentlich jetzt ihm befohlen hat? Du sollst sie überzeugen, aber sei böse? Was heißt das?
Ja, das holpert natürlich so ein bisschen, ne? Also ich hatte das so verstanden, dass Daemon also versucht, genau die zu überzeugen im Sinne von entweder ihr helft mir oder ihr werdet verbrannt. So. Die Brackens sagen ja, ne, we choose fire, fand ich auch ziemlich geil. Muss man erstmal schaffen, weil ich fand auch Caraxes, also erstmal fand ich diese Szene super geil. Also meine Lieblingsszene, glaube ich, aus der Folge. Denn ich finde, Caraxes sieht wirklich so im Stehen auch wirklich riesig aus. Also ich finde, wenn so Drachen stehen, ich finde, dann merkst du erstmal, was das wirklich für ein Haus ist, was da neben dir steht. Und was das für eine Macht ist. Dann liebt dich auch, wie Caraxes sich immer so bewegt. Ne? Und Daemon, auch wenn er oben sitzt, das ist ja wie so ein Schaukelpferd eigentlich, wo er drauf sitzt. Und die anderen bewegen sich ja auch, weil sie auf Pferden sind. Und dann auf dieser Anhöhe, ich schätze immer wieder irgendwo, keine Ahnung, in Irland gedreht, ne? Nordirland vielleicht. Also es sah fantastisch aus. Ja, ich glaube, das Ding ist, dass er merkt, okay, die kann ich nicht mit meinem Drachen überzeugen, jetzt müssen wir irgendwie andere Mittel nutzen. Und ich finde es natürlich schon super bitter, wie du sagst, du möchtest jemanden überzeugen und dann würde man vielleicht nicht denken, können wir uns irgendwie einigen mit positiven Dingen, sondern die Quintessenz ist, do your worst. Und das Worst hören wir ja auch, was das beinhaltet. Also Frauen, Kinder werden getötet, entführt, Felder werden verbrannt, hier die heiligen Kirchen, also die Septs, werden angezündet. Also ein ganzes, wie nennt man das, Brandschatzen.
Ja.
Was eigentlich, ne, das ist natürlich das Furchtbarste ist, was du tun kannst. Und was natürlich, das denke ich mich ja auch immer, und das denke ich mir natürlich immer, und das wurde nachher ja auch gefragt, Leute, die das erleben, wie sehr kannst du denen trauen, wenn die in deiner Armee sind? Wenn die jetzt gezwungen werden, weil ihre Kinder entführt werden zum Beispiel. Das ist ja überhaupt keine Motivation, die ich in meiner Armee haben möchte. Und die mir dann irgendwie
nicht gefallen können. Na, die warten nur auf ihre Rache.
Ja.
Ja, Daemon hat nichts gelernt aus Blood and Cheese, weil auch da deutet sich natürlich schon das nächste PR-Desaster wieder an, dadurch, dass er so merkwürdige Aufträge vergibt. Vielleicht hätte er es auch ein bisschen konkreter einfach sagen müssen, wieder so kryptisch einfach. Naja.
Na, das hat er ja de facto, ne? Also das finde ich aber, ich finde, das ist so der easy way out für ihn immer. Dadurch, dass er immer so kryptisch ist, kann er immer nachher sagen, ja, das habe ich ja gar nicht gewollt, dass ihr mit dem roten Drachen, mit der roten Drachenfahne jetzt irgendwie das Land brandschatzt. Aber was denkst du, was passiert, wenn du jemandem so einen Blankoscheck gibst, dass er jetzt irgendwie do your worst machen soll?
Ja. Daemon. Ja, wir kommen gleich nochmal zu Daemon, aber vielleicht mal kurz zu einer etwas erfreulicheren Szene. Also zumindest in meinen Augen erfreulich und das war auch wieder recht überraschend, denn es geht um Ysaria. Weil ich fand es wirklich schön, dass sie und Rhaenyra dort wie echte Freundinnen sprechen. Also man hat richtig an der Art, wie Emma Darcy spielt, gemerkt, dass da ein ganz anderer Duktus auf einmal ist. Also da reden zwei Frauen jetzt miteinander, die sich wirklich auch vertrauen. Und Rhaenyra stellt ja auch eine sehr spannende Frage, nämlich, was ist meine Rolle? Denn für ihre Rolle gibt es keinen Präzedenzfall, an dem sie sich orientieren kann. Es gab noch nie eine Frau, die diesen Anspruch auf den Thron so erhoben hat. Und natürlich auch, warum wurde sie als Frau nicht so vorbereitet, wie ein Mann vorbereitet worden wäre, nämlich mit den ganzen Sachen, die man wissen muss. Ich weiß nicht, kennst du den Unterschied? Was war das zwischen einem, ich weiß nicht mal mehr, was das war, irgendwas am Schwert?
Ja, sie benutzt ein Wort, das habe ich wirklich noch nie gehört auf Englisch. Irgendwie between nicht sword and feeble oder sowas, ne?
Also, foible?
Foible, ne? Irgendwie, es war wirklich so ein Wort. Ich weiß nicht, ich glaube, die Übersetzung, ich habe mir auch die Untertitel angemacht, war, glaube ich, was war das? Schwert und Scheide oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Na gut, den Unterschied kenne ich schon.
Ja, ja,
ich hoffe, Rhaenyra kennt den auch.
Ja, nein, aber du weißt, was ich meine, ne? Das Wort war so ungewöhnlich.
Ja, ja.
Also, habe ich noch nie gehört. Aber dann dachte ich mir auch, ich meine, zumindest hat sie ja die Bildung als Cupbearer irgendwie erlebt, wie es da im Rat zu sich geht. Wenn wir da an Aegon denken, klar, der hat irgendwie ein Schwert gehabt. Jetzt, glaube ich, ist er auch nicht der beste Schwertkämpfer gewesen irgendwie, aber hat ja wirklich von den politischen Ränkespielen gar nichts gelernt.
Ja.
Aber ja, ich meine, sie war jetzt auch nicht so der Tomboy à la Arya, aber ich meine, zumindest hat sie ja auch ihren Drachen immer fliegen können und so. Und ich glaube, das ist ja auch überliefert, ne? Dass sie ja auch auf Cyrex, glaube ich, eine sehr gute Drachenreiterin ist.
Ja, ich finde das dann auch relativ spannend, dass erstmal meine Frage nochmal, wie fandest du denn Ysaria diese Folge? Das interessiert mich natürlich immer sehr.
Also ich finde immer, die Regie hat ja auch wieder hier, ne, Claire Kilner übernommen. Ich finde, dass sie immer das Beste eigentlich aus Missouri rausholt. Nachher fand ich es ganz interessant, dass Misuno auch mal so eine neue Handgestik probiert hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Nein.
Also, ne, die Gestik haben wir noch nicht gesehen von ihr. Fand ich ganz interessant. Finde ich, hat auch ganz okay funktioniert. Und ich finde natürlich interessant, du hast ja auch schon das Mittel der, ich weiß nicht, der Propaganda oder der PR, ne, das haben wir schon des Öfteren erwähnt. Und ich finde auch cool, dass jetzt eigentlich Rhaenyra das jetzt auch benutzt. Und zwar, sie erfährt natürlich, dass jetzt also in King's Landing da irgendwie große auch Hungersnot und Unzufriedenheit herrscht. Und der kleine Wurm gibt ihr natürlich jetzt die Möglichkeit, eventuell Gerüchte da zu streuen und die Bevölkerung auf Rhaenyras Seite zu bringen. Und ich finde den Plan eigentlich ziemlich schlau. Also gerade die Frage, was soll ich eigentlich tun, finde ich, gibt ihr Missaria die beste Antwort. Und sie, und das Fazit ist ja auch so ein bisschen, lass andere Menschen etwas tun für dich.
Genau. Ich finde es echt cool, dass Missaria Rhaenyras vermeintliche Schwächen zu Stärken umdreht. Eben, dass sie ganz, ganz anders kämpfen kann. Vielleicht, weil sie auch diese andere Ausbildung genossen hat. Also sie kann vielleicht kein Schwert unbedingt richtig halten, aber sie ist natürlich ein absolutes Politikgenie. Und wir sehen ja auch im Vergleich in dieser Folge wieder Kristen mit seiner dämlichen Parade und Daemon mit seinem Ding, was er da den Brackens angetan hat, auch wieder richtig versagt auf dieser Schiene, was das angeht. Vielleicht können die guten Schwert halten, aber das können die halt nicht. Und ich war trotzdem ein bisschen verwirrt von dem direkten Auftrag. Also ja, ich habe natürlich verstanden, dass sie jetzt versuchen, eher diese Schiene zu fahren und dass Missaria da vielleicht das auch gut anleiern kann. Da muss Rhaenyra sich gar nicht mit beschäftigen. Aber was jetzt der konkrete Auftrag dann an die Dienerin Elinda, die wir dann nach King's Landing reisen sehen und dort dann ja auch ihre ehemalige Kollegin Diana trifft, was das jetzt war, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden und habe mich auch ein bisschen an die Szene mit Daemon erinnert, wo er auch so ungewisse Aufträge gibt. Und das waren in dieser Folge, waren mir das ein bisschen zu viele ungewisse Aufträge, sodass ich selbst als Buchleser irgendwie nicht so richtig mitgekommen bin. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Oder war das für dich völlig klar, was sie jetzt davor hat?
Also erstmal finde ich es natürlich auch eine krasse, gefährliche Mission. Ne? Wir sehen ja auch, dass die Leute auch in King's Landing teilweise eingesperrt werden, dass da Hungersnot herrscht, dass da vielleicht ja auch, ich weiß nicht, ich denke dann ja auch immer, dass da irgendwelche, ich weiß nicht, Pest ausbricht oder irgendwas. Ne? Also generell finde ich das einen wahnsinnig heiklen Auftrag, der ihr da, den sie bearbeiten muss. Im Endeffekt glaube ich schon, dass du mit so Gerüchten und gerade in so einem, weißt du, wenn so ein Pöbel, weißt du, da immer so Meinung hat, wenn man das irgendwie so dahin kriegen kann, dass die Leute das eher auf Aegon und die Greens schieben und denken, ja, bei Rhaenyra war doch alles besser, da hatten wir mehr Fleisch, ne? So simpel es klingt teilweise, so ist es ja leider auch in real life. Mhm. Und ich fand auch ganz interessant, am Anfang, damit sie reinkommt, sagt sie ja auch dem einen Guard so, ja, ich habe hier einen Auftrag vom kleinen Wurm, und ich dachte mir so, Gott, wie gefährlich, aber eher so, ah ja, okay, komm mal mit. Also anscheinend scheint ja wirklich der kleine Wurm noch sehr gut vernetzt zu sein in King's Landing. Und deswegen ist vielleicht der Auftrag gar nicht so gefährlich, wie man anfangs meint. Also ich find's schlau, ich gebe dir aber recht, ich finde, da waren unfassbar viel Info einfach in dieser Folge. Man musste wahnsinnig aufpassen auf die einzelnen Aussagen, um denen noch folgen zu können.
Ja, stimmt. Also ich könnte mir jetzt höchstens vorstellen, dass Elinda und Diana dann in diesem Gasthaus irgendwie so, während sie kellnern, dann Gerüchte streuen und hoffen, dass die sich dann schnell verbreiten oder so. Aber ja, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, was daraus noch wird. Ja, oh, übrigens noch zu Claire Kilner, ist mir aufgefallen. Wir haben jetzt insgesamt 15 Folgen Hot D, also Staffel 1 und 2 aktuell. Und sie hat 5 davon inszeniert. Also sie ist so ein bisschen die Top-Regisseurin geworden, was mich auch sehr freut, weil sie ja immer sehr gute Arbeit geleistet hat. So, dann haben wir noch ein kleines Gespräch zwischen Baela und Rhaenyra, was für mich eines der Highlights auch der Folge war. Liegt, glaube ich, auch wieder an Rhaenyra, dass sie einfach dabei war. Es war natürlich auch das, was wir in dieser Folge vielleicht eigentlich auch uns erhofft hatten. Wir haben es ganz am Anfang kurz, als wir Corlys sehen, aber so ein bisschen was Kontemplatives bezüglich dieses riesigen Verlustes, den wir haben. Also, wie du sagst, da steckt jetzt schon so viel neue Info schon wieder drin. Es ist eigentlich eher eine Aufbauepisode. Ich hätte eigentlich eine Verschnaufpause irgendwie gebraucht. Und die kriegen wir jetzt wenigstens in dieser kleinen Szene, wo sie auch sehr interessant über Rhaenys und ihren Drachen Maelys nochmal sprechen, auch wie das genau kam. Dort wird ja dann auch erwähnt, wer die vorherige Drachenreiterin von Maelys war, ne? Was erfahren wir da?
Oh, ich glaube, wir erfahren, dass eigentlich Daemon und Viserys Mutter, ne? Alysanne, glaube ich, heißt sie, ne? Oder?
Alyssa oder Alyssa.
Alyssa. Ja. Ach sorry, ich verwechsel die beiden immer. Genau, weil Alysanne war, glaube ich, die von Jaehaerys, ne? Die Ehefrau. Sorry.
Genau.
Also Alyssa genau war die eigentliche Reiterin und dass Daemon ja auch Maelys eigentlich reiten wollte und es nicht geschafft hat. Und das fand ich schon sehr interessant. Also auch immer diese Machtspielchen, welcher Reiter oder wer bereitet welchen Drachen, stelle ich mir auch sehr stressig vor, Bjarne. Stell mir vor, wir wären jetzt ein Targaryen, weißt du? Und vielleicht ist dein Drache nicht geschlüpft, mit dem du aufgewachsen bist oder der dir in die Krippe gelegt wurde. Und dann bist du wirklich irgendwie 15, hast noch keinen Drachen. Und dann, ne, das muss ganz schön stressig sein.
Ja, frag mal Rhaena, die weiß das ja. Ich finde dort aber auch eine ziemlich spannende Info, die man da jetzt rausziehen kann. Also Adam ist ja leider heute nicht da, aber holt ihr mal zu Hause eure Drachen- und Targaryen-Stammbäume raus, denn man muss sich mal vor Augen halten, also zumindest ich finde das irgendwie voll heftig, dass von Baela beide Großmütter, also Rhaenys und Alysa, Maelys geritten haben. Also da ist irgendwie voll die starke Verbindung für Baela auch, dass ihre beiden Omas da diesen Drachen hatten. Also trauert sie sicherlich auch um den Drachen noch ein Stück mit. Und eine andere Sache, die bezieht sich auf Vaega, die mir nochmal aufgefallen ist. Vaega hat ja sowohl Baelas Mutter, Laena, freiwillig, gut, weil sie war die Reiterin und hat sich durch sie erlösen lassen bei der Vielgeburt, aber auch die Oma Rhaenys getötet. Also Baela muss auch gegenüber Vaega sehr starke Gefühle haben und ich finde es richtig cool, wenn die Serie diese Versprechen einlöst, dass die Drachen auch wie Charaktere behandelt werden und nicht einfach nur austauschbar sind. Es hätte mich auch voll interessiert, so die emotionalen Empfindungen von Vaega, was sie jetzt eigentlich gerade denkt, dass sie halt auch so einen Drachen wie Maelys einfach da so totbeißt, den sie ja auch schon ewig kennt und so. Da war jetzt leider nicht so viel Zeit dafür.
Das stimmt, ich frage mich auch immer noch, wir wissen ja gar nicht so genau, wer welche Eier gelegt hat, ne?
Also auch das, genau.
Ne, ob die Drachen nicht auch noch verwandt sind untereinander. Also nicht nur die Reiter, sondern auch die Drachen. Die müssen ja teilweise auch aus einem Batch irgendwie kommen.
Ja. Nee, davon will ich mehr sehen. dafür hätten sie gern noch 2 Folgen mehr diese Staffel machen können, statt es auf 8 runter zu kürzen, ein bisschen mehr in die Drachen reingehen. Ja, aber für mich auf jeden Fall eine tolle Szene. Und apropos Alysa, die wir gerade erwähnt haben, die hat ja noch einen anderen Auftritt, dann wo wir sie auch wirklich zu sehen kriegen. Ja, erzähl doch mal.
Ja, also die, sag ich mal, Daemon-Traumsequenzen, wie jetzt in jeder Folge irgendwie, beginnen auf einmal mit einer Sexszene, die auch relativ explizit ist, finde ich, aber auch ganz schön gedreht wurde, finde ich. Also keine schlechte, obwohl wir dann natürlich nachher erfahren, so okay, oje, das scheint anscheinend die Mutter zu sein von Daemon, von der er da, ich weiß nicht, träumt oder zumindest die Vision hat. Vielleicht vorweg, Daemons Mutter ist sehr früh gestorben. Also er war, glaube ich, noch irgendwie, ich weiß nicht, ein Kleinkind, als sie gestorben ist. Also er hat sie gar nicht richtig erlebt, de facto. Aber schon krass, Bjarne. Also ich glaube, wenn man so einen Traum hat oder so eine Vision, das macht einen schon ganz schön fertig. Da denkt man doch ein paar Tage drüber nach.
Ja, obwohl wir müssen ja immer noch dazu sagen, dass es Targaryen sind. Vielleicht ist das für die auch nicht ganz so schlimm.
Ja, aber ich dachte mir, das ist die Spitze, ne, von Mommy Issues oder
ich
so.
Ich glaube auch. Ja, sie sagt ihm ja dann auch genau alles, was er hören will. Ne? Er ist der wahre Sohn und er ist so viel besser als Viserys. Und ja, dann wieder dieser schöne Cut zur Ente. Wir sind wieder bei Simon Strong. Dort erfahren wir, dass Harrenhal renoviert werden soll und wer soll das eigentlich alles bezahlen. Aber wir sehen ja dann auch später, dass Daemon sogar bereit ist, selbst Hand anzulegen. Wahrscheinlich will er sich einfach jetzt auch mal die Hände blutig machen. Selber, egal wie, wenn er schon kein Schloss erobern kann, dann haut er wenigstens ein bisschen Holz mit der Axt. Und dann ist ja auch Alice wieder am Start, die sich ähnlich wie Missaria sehr für das Smallfolk einsetzt. Und sie hat ihn ja auch schon mit diesen Winden, mit dem Geschrei der Frauen und Kinder, was er angerichtet hat, geplagt. Und sagt dann ja auch, weil du es gerade meintest, Daemon hat seine Mutter nie kennengelernt, sagt sie diesen interessanten Satz, ah, was für eine Schande, dass du sie nie kanntest. So von wegen, dass das vielleicht begründet, warum er so ein schlechter Mensch ist oder vielleicht auch gegenüber Frauen nicht so gut ist. Oder wie hast du es verstanden, diesen Kommentar von ihr?
Ja, ist natürlich eine gute Frage, ne? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich finde ganz interessant, genau, sie sagt, sie hört die Schreie, ne? Auch was du getan hast, ja. Ich kann das irgendwie schlecht schätzen. Ich weiß nicht, ich finde die Szenen mit Alice immer noch nicht so stark, ehrlich gesagt. Also ich finde sie inhaltlich stark, aber mir gefällt immer noch die Charakterzeichnung von Alice nicht so ganz. Und ich merke, dass ich dann immer so leicht abgelenkt bin irgendwie. Prinzipiell fand ich es interessant, ich frage mich immer, schickt sie ihm die Vision oder löst sie einfach nur Vision aus und er bestimmt sozusagen de facto, welche Visionen er kriegt? Also nicht bestimmt, aber sozusagen
Frage.
Die entstehen dann sozusagen aus ihm heraus oder sie bestimmt genau, was er für Visionen sieht?
Gute Frage. Dadurch, dass es sich so eskaliert, habe ich schon das Gefühl, dass da ein bisschen Kontrolle auch dahinter ist, dass es nicht ganz zufällig ist. Da auch anschließend die Frage, ist die Szene, wo dann die ganzen Riverlords dort nachts Daemon aufwecken, die auch ein bisschen surreal war, also wie die dort als so ein Chor quasi auftreten, wie bei Shakespeare oder so, ich weiß nicht. Hast du die jetzt als was Reales verbucht oder auch eher als Traum oder als eine Mischung?
Also ich würde schon sagen, dass die real sind, denn die Inhalte, die sie da transportieren, sind ja schon wichtig, ne? Also da erfahren wir erst, was alles passiert ist, gerade in den Riverlands. Du hast aber recht, ne? Man hinterfragt sich einfach, was stellt er sich vor, was nicht. Aber ich weiß nicht, nachdem er vorher mit Sex mit seiner Mutter geträumt hat, und dann würde ich, glaube ich, nicht vermuten, dass er jetzt von den Riverlords geträumt. Also ich glaube, die war echt.
Stimmt.
Oder?
Tendenziell auch. Gut, wir haben wieder Laena, seine Ehefrau, seine zweite. Aber ja gut, es kann ja auch so eine Mischung sein. Wer weiß. Ja, Daemon. Hast du noch irgendwas zu Daemon oder wollen wir Daemon hinter uns lassen?
Ja,
ich glaube auch für dich eher wieder ein schlechterer Teil, ne?
Genau, aber absolut. Aber vielleicht ganz interessant. Also ich fand interessant, dass man jetzt versucht, also Harrenhal wieder aufzubauen. Handwerker scheint es ja genug zu geben, solange sie bezahlt werden, hoffentlich. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, verweigern ja die Riverlords ihr Gefolge ihm. Also da können die Blackwoods noch so viel rum, ne? Also habe ich das richtig verstanden? Mhm. Also auch wenn die Brackens jetzt sozusagen gezwungen werden, aber ich glaube, sie werden trotzdem nicht ihm folgen.
Ja, ich glaube, Daemon hat seine Mission damit offiziell ist gescheitert. Also er wird jetzt dort keine Armee mehr aufbauen, was ja der Plan war. Jetzt muss er irgendwie schauen, dass er vielleicht Harrenhal alleine halten kann und mit seinen 3-4 Strongboys oder so. Aber ja, eine Armee kommt da nicht mehr zustande. Deshalb ist ja auch gut, dass Jace schon Plan B in Gang gesetzt hat, dass die Starks dann vielleicht noch rettend zur Hilfe eilen können.
Genau, das fand ich nämlich ganz interessant, als hier der Lord Strong ihn weckt. Fand ich ja ganz interessant, dass er sagt, it's the hour of the wolf. Hm. Ist dir das aufgefallen?
Ja, stimmt.
Und es ist ja bekannt, sag ich mal, auch aus Game of Thrones, das ist ja eigentlich so die dunkelste Stunde der Nacht. Aber Hour of the Wolf, finde ich, klingt auch sehr so nach, na, was ist denn da mit den Wölfen eigentlich im Norden?
Ja, ich glaube, es ist 3 Uhr morgens, umgerechnet. Aber ja, es ist natürlich auch doppeldeutig auf eine Art. Ich glaube, es gibt sogar ein Buchkapitel, was so heißt. Also Feiernblatt, die Buchvorlage.
Was ich auch sehr schön fand, war der so Classic-Killner, wenn wir es mal so bezeichnen können, ist, dann lehnt er ja so an dem Kamin und denkt drüber nach und dann ist so Cut auf Rhaenyra, die auch gerade am Kamin lehnt. Ist natürlich, ne? Ja, sehr offensichtlich, aber ich mag immer gerne, wie sie die einzelnen Szenen, und wir sind ja viel hin und her gesprungen, verknüpft.
Stimmt. So, was haben wir noch? Wir haben Aemons erste Amtshandlungen. Es ist, wie gesagt, eine sehr volle Folge. Jetzt gehen wir irgendwie doch recht konkret auf alles ein, aber ja, wir haben es ja auch gleich. Daemons erste Amtshandlung, die Rattenfänger werden entfernt. Nett. Der Hund ist immer noch da, bricht einem das Herz. Und dann sehen wir auch Hugh Hammer, der eigentlich gerade aus der Stadt fliehen wollte. Denn King's Landing wird jetzt abgeriegelt und die Menschen sollen, so kann man es, glaube ich, verstehen, als lebendes Schutzschild gegen einen möglichen Angriff Rhaenyras fungieren. Dort fand ich spannend, dass im Buch explizit erwähnt wird, dass Alicent diese Entscheidung trifft, aber wir haben ja vorher gesehen, Alicent trifft gar keine Entscheidung mehr, also es ist jetzt Aemond. Was denkst du über diese Entscheidung?
Also natürlich bitter, ne? Aber auch irgendwie verständlich, ne? Also strategisch verständlich. Krass natürlich, weil es auch wieder Unruhe schafft, ne? Und auch gefährlich natürlich dann innerhalb King's Landing sein kann. Ich fand interessant, dass Alicent so sehr ungeschützt da so rumläuft, als sie zu Sir Criston geht. Das fand ich ganz interessant.
Ja.
Vielleicht war das noch so irgendwie im, ich weiß nicht, Burgfried oder was auch immer, aber generell, glaube ich, hätte ich immer gern irgendwie eine Wache dabei, gerade wenn es jetzt so unruhige Zeiten sind, auch mit der Bevölkerung. Hm. Ja, hier Hugh und seine Frau und sein Kind, ich finde, das sind immer so Szenen, wo ich manchmal so ein bisschen, das sind jetzt nicht die Szenen, auf die ich mich freue, sag ich mal so. Aber ich denke, das wird jetzt aufgebaut und irgendwann geht es dann auch los mit dem Charakter.
Ja. Na, ich denke auch, da müssen wir einfach noch ein bisschen geduldig sein. Aber es ist halt trotzdem blöd, wenn die Folge so voll ist und da einfach so viele Sachen auch drin sind, die nicht unbedingt unser Interesse erwecken, dann ist es einfach ein bisschen sperrig alles auch. Hätte man vielleicht, was wir jetzt schon oft gesagt haben, besser verteilen können. Aber eine Szene, die ich noch als Highlight empfunden habe, auf die ich unbedingt nochmal kommen möchte, ist dann Baela bei Corlys. Denn sie hat ja den Auftrag von Rhaenyra, ihm ein Geschenk zu bringen. Und gut, ich habe gerade gesagt, die Baela-Rhaenyra-Szene hat für mich wegen Rhaenyra funktioniert, aber ich glaube, diese Szene funktioniert jetzt für mich durch Baela, denn die liest dort ihrem Opa ganz schön die Leviten und sagt es ziemlich cool, so, ja, Rhaenys, deine Frau ist nicht nur ein Ding, was du verloren hast, sondern sie war noch so viel mehr. Und ich muss ehrlich sagen, es ärgert mich wirklich, dass es so dargestellt wird. Also es ärgert mich Corlys ärgert mich, dass er da überhaupt Zweifel hat, was jetzt seine Rolle ist, dass er Rhaenyras Seite weiterhin unterstützt. Denn wir müssen ja auch mal bedenken, dass wenn Rhaenyra irgendwann weg ist, dann ist Jace als Velaryon auf dem Eisernen Thron. Also allein das sollte ihn ja absolut hinter diesen Zweck stellen. Oder warum denkst du, also hat dich das irgendwie gestört, dass er dort wankt inzwischen?
Ich weiß nicht, also wir haben ihn ja vorher auch schon gesehen, dass jetzt nach also den ganzen, ich weiß nicht, Krieg im Steps, bei den Stepstones und was er alles erlebt hat, dass er sich ja doch so ein bisschen eigentlich rausgehalten hat aus dem Kriegsgeschehen. Er musste ja auch heilen und war verletzt und ist, glaube ich, ja auch so ein bisschen kriegsmüde insgesamt. Und jetzt würde ich einfach sagen, ich meine, es ist ja auch eine unterschiedliche Art zu trauern. Also ich finde, man soll den Menschen ja auch immer ein bisschen Zeit geben, in Normal Times zu trauern. Und er ist dann halt eher passiv und will nicht mehr so ungefähr. Ne? Und ich finde, das ist ja auch eine Trauer, die man vielleicht verstehen kann. Natürlich hast du andererseits recht, da ist ja noch, er hat ja nicht alles verloren. Da ist ja noch so viel, für das er kämpfen kann. Sei es seine Enkelin oder ne, sei es, also wie sie jetzt alle wirklich verwandtschaftlich da verbändelt sind, die Seite, für die er kämpft. Aber ich glaube, das soll auch eigentlich das ausdrücken, was sie nachher mit ihm macht. Sie gibt ihm ja dann das Sigil hier von der Hand. Rhaenyra will ihn als Hand und er soll halt endlich wieder eingreifen. Und ich denke ja auch, dass das vielleicht auch etwas ist, was ihn jetzt ablenkt von seiner Trauer, dass er endlich mal wieder in Anführungsstrichen was zu tun bekommt. Und ich fand die Szene auch sehr stark, ich fand es auch sehr cool. Du sagtest es schon, sie gibt auch ganz schön hier Paroli gegen den großen Sea Snake. Und ich meine, er kommt ja auch sich so sehr toll vor, dass er sagt, ja hier, du kannst den, ne, du kannst Driftmark haben, du bist die Erbin. Und sie so, ja toll, ne, ich bin eigentlich hier Fire and Blood und du brauchst Sea and Salt. Das fand ich sehr schön, auch sehr plakativ, aber ich mochte es trotzdem.
Ja, total. Ja, und ich denke, an sich ist Corlys natürlich genau die richtige Wahl für Rhaenyra. Einfach auch, um dem Land Westeros zu zeigen, dass sie noch ganz, ganz große Verbündete ganz eng bei sich hat, dass sie da nicht isoliert ist oder so.
Ja, und er ist ja auch recht klug. Also ich denke mal gerade so strategisch und so. Ich meine, der hat ja wirklich schon alles erlebt, wo er rumgereist ist, welche Kriege er durchlebt hat. Also ich denke, da ist er auf jeden Fall die bessere Wahl als Hand, als der Küsten.
Genau. Ja, und eine Sache wird dann auch noch bei den Schwarzen, Team Schwarz, angeleiert, nämlich, und das ist wirklich der Grund, warum für mich Jace diese Folge so ein bisschen der MVP ist, also der Player of the Match. Er hat ja dann diesen Einfall, warum sollten eigentlich nur Targaryens auf Drachen sitzen oder Velaryons. Es gibt ja theoretisch auch noch andere Menschen, die das könnten. Und ich finde es auch schlau, dass er da so ein bisschen die Familienpropaganda durchschaut, dass das eben nur echte Targaryens können. Aber er sagt ja, was ist eigentlich mit den unehelichen Söhnen und Töchtern aus unserem Haus? Weil wir haben hier diese herrenlosen Drachen wie Vermithor und Silverwing oder Silberschwinge, die beide in Dragonstone leben, kein Reiter, Reiterin haben und eigentlich auch genau das wären, was man Vaega so entgegenstellen müsste. Wie froh bist du, dass wir die Dragon Seeds, also Drachensamen, jetzt schon eingeführt kriegen? Es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es jetzt doch schon so früh in der Staffel kommt.
Ich finde es gut, weil ich denke, wir brauchen da auch ein bisschen Vorlauf zu. Also wir haben ja auch teilweise vielleicht anderen Vorlauf gesehen. Ich glaube, das muss man vorsichtig vorarbeiten, denn die Menschen, die dort sind und damit ja auch von betroffen sind, wissen das ja auch gar nicht mehr. Also sie müssen ja auch jetzt erstmal wirklich die Unterlagen durchforsten, die ganzen Rollen und Schriftstücke, die da rumliegen in Dragonstone, und zu gucken, wer jetzt eigentlich wirklich noch Targaryen-Blut hat. Und ich denke, dann geht es ja auch darum, es muss ja auch nochmal verdeutlicht werden, wie gefährlich das ist, so einen Drachen zu zähmen. Also das ist ja nicht so, dass wir irgendwie, jetzt stellen 10 Leute davor, die fassen irgendwie den Drachen an, klettern drauf und gucken, ob sie ihn reiten können, sondern es ist ja immer 1 oder 0. Entweder du wirst verbrannt oder du kannst ihn reiten.
Ja.
Weißt du? Also, das ist ja, finde ich, schon auch irgendwie, ne, ein gewagtes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich mich da, weißt du, finde jetzt meine Ur-,
ist ein Drache das wert?
Eine Urgroßmutter da mal irgendwie, ich weiß nicht, in Targaryen, in Anführungsstrichen, mit dem in die Kiste gehüpft ist. Ich weiß nicht, ob ich mich dann vor den Drachen stellen würde. Und klar, du hast natürlich dann Macht und Einfluss, aber du musst dann halt ja auch in den Krieg ziehen. Ich glaube, dann würde ich lieber mein kleines Leben weiterführen.
Ja, stimmt. Ist dann vielleicht auch interessant, was für Charaktere diese Prüfung dann anzieht, ne? Also wenn Rhaenyra und Jace jetzt KandidatInnen finden, also sind das wirklich die Leute, die man in seinem Team haben will, die da so lebensmüde sagen, jo, passt, dann, ja, entweder oder, 50-50, läuft. Weiß ja, ich nicht, ne, ob das so die kalkuliertesten Leute sind, die man im Team hat.
Aber es ist natürlich wahnsinnig schlau, ne? Weil genau wie du sagst, da sind noch 2 riesige Drachen. Ich glaube auch Vermithor und Silverwing sind ja auch ziemlich groß, ne? Ich glaube, die sind ungefähr so von der Liga von Caraxes, würde ich sagen, oder? Ich glaube, wenn nicht sogar noch größer.
Ja, größer vielleicht sogar. Mhm.
Ja. Und dann kommen ja auch noch deine Lieblingsdrachen. Wie heißen sie nochmal? Cannibal, Sheepstealer und wie ist der dritte noch?
Genau.
Ich weiß gar nicht.
Boah, das geht auch nicht.
Oh ja. ihr wisst schon, also die Freien, die nicht, sozusagen im Dragonstone, Dragon Pit schlafen.
Ich bin auch nur Sheepstealer-Fan, also alle anderen wilden Drachen interessieren mich nicht.
Das war Cannibal, mag ich gern. Aber das ist natürlich, also ich finde auch, das ist ein super Plan. Ich fand, wusste am Anfang nicht so genau, ob ich das als Cliffhanger der Folge fast ein bisschen zu low fand. Aber ich denke, wenn man sich überlegt, wie weitreichend diese Folgen sind oder sein können, glaube ich, passt es. Und ich fand auch sehr schön, dann einfach Emma Darcy nochmal als den Blick zu sehen. Und, ich weiß nicht, Bjarne, ist dir etwas aufgefallen? Wir sehen doch immer, wie sie vor dieser Tür steht, wo der Raum ist, wo ein Drachenkopf drin steht. Welcher Drachenkopf ist das eigentlich?
Also Balerion müsste ja in King's Landing liegen, wie wir auch durch Game of Thrones wissen. Weißt du's? Du wirkst so, als ob du es weißt. So ein bisschen Smug.
Weißt du das? Mir wird dann immer vorgeworfen, dass ich dann wie so eine Lehrerin klinge. Ist das so? Ja, 2 Punkte.
Ja, dann klär mich mal auf.
Also, meine Vermutung ist ja, ich habe leider die, also wir mussten ja die Screener gucken, wie gesagt, weil wir ja sozusagen in der Vorplanung sind. Ich konnte es leider nicht qualitativ so gut erkennen, aber ich fand es sehr auffällig, dass es so wirkte, als ob da ein Loch im Auge sei von dem Drachen, also von dem Drachenskelett. Und wenn da natürlich ein großes Loch im Auge ist, dann muss es sich eigentlich um hier den Schwesterdrachen von Vega handeln. Und zwar von der sozusagen Aegon, seine beiden Schwestern haben ja dann versucht, also die sie haben Westeros erobert bis auf Dorne. Und da ist ja eine Schwester, wurde getötet dabei. Und zwar in Dorne durch halt diesen Skorpion, von dem wir immer sprechen, diesem großen Pfeil, der da abgeschossen wird. Und der Drache wäre dann Rhaxys, habe ich mal nachgeschaut, mit dem Auge.
Ja, und die Reiterin auch eine Rhaenys übrigens, was auch witzig ist.
Stimmt, oh Gott, ja, guck mal, da haben wir dann wieder den Bezug, ne? Dann müsste es eigentlich passen. Mhm. Ich habe dann einmal kurz nochmal gecheckt, so in den, ich weiß nicht, Westeros.org und so im Lore, und da hieß es eigentlich, dass Meraxes auch in King's Landing unten sein sollte. Und dann weiß ich nicht, ob sie das vielleicht gewechselt haben oder ob sie vielleicht doch in Dragonstone liegt. Aber ich finde, du hast recht, gerade mit der Rhaenys-Doppelung muss es sie ja eigentlich sein, oder?
Das wäre schon cool, ja. Oh, das würde ich auch gerne nochmal gecheckt wissen. Das können wir dann vielleicht nächste Woche nachreichen, ja. Weil genau wie du meintest, wir haben die Folge jetzt früher gesehen und konnten noch nicht bei noch größeren ExpertInnen nachlesen, weil die Folge noch nicht online war, ja.
Na, und wir auf das Making-of und so, ne? Also wie gesagt, wir sind komplett, komplett frei.
Komplett hilflos.
Aber ich glaube, dann haben wir es fast, oder, Bjarne?
Ja, ich denke schon. Also wir können noch ein kleines Fazit ziehen. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich fange mal an. Ich fand, das war wieder eine sehr gute Folge so. Du hast schon recht, die Aftermath-Folge, klar, wir hatten jetzt nicht so viel Zeit für Aftermath und Trauer, denn es geht Schlag auf Schlag, es geht weiter. Ich finde, da war wahnsinnig viel Information. Ich habe den Screener auch 2-mal gesehen, ehrlich gesagt, weil ich vieles auch gar nicht so schnell mitbekommen habe. Also da, ich finde, ich muss man wirklich aufpassen wie ein Lux, um die Zusammenhänge zu verstehen, auch die Orte. Wir hatten auch wahnsinnig viele Ortswechsel, was ich super fand. Wie gesagt, ich weiß auch nicht genau warum, aber ich liebte die Szene mit Caraxes und den Brackens da auf der kleinen Anhöhe. Eine wahnsinnig vollgestopfte Folge vielleicht. Ich kann verstehen, dass einem das vielleicht nicht so ganz passt. Ich würde auch sagen, dass sie eher mit einer der schwächsten Folgen war, jetzt in der 2. Staffel. Und trotzdem hat sie mir gut gefallen. Also ich würde nicht unter die 4, was geben wir? Die 4...
Dracheneier.
Bleiben wir bei Dracheneier? Drachenskelette mit Löchern? Also ich würde nicht darunter
Drachenschädel
gehen.
Drachenschädel, genau.
Drachenschädel ist gut. Ich würde nicht unter 4 Drachenschädel gehen, aber ich würde auch sagen, wenn es jetzt um die schwächste Folge geht von den ersten 5 der 2. Staffel, gehört diese Folge für mich, glaube ich, mit dazu.
Ja. War schön, dann sind wir heute das erste Mal doch auf einer Wellenlänge. Ich habe auch 4 von 5 Drachenschädel und kann eigentlich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also die ganzen Locations sind natürlich ein Traum. Auch ein paar andere Szenen, die mir besonders gut gefallen haben. Die Parade von Melisse, also mit ihrem Schädel. Jace und Baylor sind mir beide sehr positiv aufgefallen, die vielleicht bisher noch ein bisschen blass geblieben sind, aber diese Folge richtig aufgespielt haben. Was vielleicht auch passend ist, jetzt wo Rhaenys weg ist, dass dort eine Lücke frei wird für 2 neue Figuren, die da rein können. Aber dann haben wir wieder die Sachen, die mich echt mittlerweile in der Staffel schon nerven. Daemons Albträume ermüden mich mittlerweile. Alicent und Kristen haben auch wieder 3 Szenen, glaube ich, gehabt, wo ich mich wirklich frage, also ja, ich habe auch schon ein bisschen die Theorie online gesehen, dass einfach der Showrunner Ryan Condal großer Fan von den beiden DarstellerInnen ist und deshalb denen so viel Zeit gibt. Und also ich brauche das nicht, obwohl ich die Darsteller auch mag. Und ansonsten wieder das große Thema Pacing. Du hast gesagt, die Folge ist vollgestopft. Ich weiß bei manchen Dingen auch nicht so richtig, wo es hingeht. Merkwürdige Aufträge, das hätte man alles vielleicht ein bisschen mehr strecken können. Auch das Thema Reisegeschwindigkeiten wieder. Jace ist in der Folge erst in Dragonstone, dann ist er bei den Fries, dann ist er wieder in Dragonstone. Wenn man da auch da dann wieder sagen würde, gut, lieber 10 statt 8 Folgen, wo ich mich jetzt auch schon wiederhole, aber dann hätte man wenigstens eine Folge dazwischen gehabt für seine Rückreise, dann hätte es sich nicht so angefühlt, als ob er da wirklich einfach sich hin und her beamt und ja, man hätte nicht wieder eine über eine Stunde Folge gehabt und ich glaube, das könnte einiges entspannen. Ja,
obwohl aber ja gerade 4 von 5. Aber gerade bei Jace würde ich ja sagen, mit Drache, glaube ich, bist du ja fast gebeamt, oder?
Ja, aber das ist mir trotzdem ein bisschen zu viel. Das erinnert mich schon an Daenerys Staffel 8 Level langsam.
Ja, vor allem, weil dann ja auch hier die, die Mark da sehr schnell in King's Landing ist, ne? Das stimmt.
Das auch, ja. Die beamt sich auch. Also gebt uns mehr Folgen, streckt die ganze Serie, weil es ist mehr als genug Stoff da. Und ich weiß nicht, ob die jetzt auch schon irgendwie bei Game of Thrones waren es ja die Showrunner, die einfach fertig werden wollten, um ihr Leben zurückzukriegen, was ich gut verstehen kann. Aber wir sind ja erst in Staffel 2. Warum ist da jetzt schon so viel Eile drin? Naja.
Ja, und wir haben nur noch 3 Folgen, ne? Das finde ich schon krass.
Stimmt, ja. Ja, schreibt uns gerne, was ihr davon gehalten habt, unter podcast@serienjunkies.de oder Hanna, wo findet man dich online?
Genau, ich bin @HannaHuge bei Twitter X und @MediaHall bei Insta und Co. Und du, Bjarne, bist du noch im blauen Himmel?
Ja, genau, im blauen Himmel bei Blue Sky unter meinem Namen Bjarne Bock. Ihr könnt auch Adam folgen, natürlich, auch wenn er diese Woche nur im Geiste dabei war, bei Twitter, bei Instagram unter AwesomeArnd. Ja, und wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Sind gespannt, was auf uns zukommt. Macht's gut.
Ciao, ciao.